NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um Wärme. Sie macht etwa die Hälfte des europäischen Energieverbrauchs aus und ihre Erzeugung belastet die CO2-Bilanz. Wie kann zum Beispiel industrielle Abwärme rückgewonnen werden? Was ist mit der Erdwärme unter unseren Großstädten, die sich im Sommer immer mehr aufheizen? Und wir stellen den Europäischen Wärmeatlas vor, der mithilfe digitaler Geodaten versucht, durch eine intelligente Verknüpfung Wärme effizienter einzusetzen. Außerdem, Psychologen entwickeln Empfehlungen, wie wir der wachsenden Aufgabenvielfalt im Alltag besser gerecht werden können. Und der Chemiker Lutz Ackermann von der Universität Göttingen erhält einen Leibniz-Preis. Im Durchblicker geht es um 3D-Bioprinter, die vielleicht einmal menschliche Zellen oder ganze Organe ersetzen könnten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Kling. Nächste Woche kommt ein Film in die Kinos, der den Albtraum von Weltraumwissenschaftlern widerspiegelt. Außerirdisches Leben gerät in Kontakt mit der Erde und die Menschheit ist dieser Infektion schutzlos ausgeliefert. Live heißt der amerikanische Spielfilm, in dem erstmals Proben vom Mars auf die internationale Raumstation zur Untersuchung gebracht werden. In ihr entdecken die Astronauten eine Lebensform, die sich als Bedrohung herausstellt. Dieses Szenario ist seiner Zeit noch voraus. Bisher erwägt die NASA eine sogenannte Mars Sample Return Mission, die automatisch Bodenproben des roten Planeten zur Erde bringt. Eine Kontaminierung der Erde muss auf diesem Wege genauso ausgeschlossen werden wie eine Verseuchung unberührter Planeten. Unter dem Stichwort Planetary Protection sind Regeln zusammengefasst, die für alle raumfahrenden Nationen gelten. Guido Meyer weiß mehr.
European-Russian Mars Mission is on its way.
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Die europäisch-russische Sonde ExoMars beginnt ihre Reise. Das Projekt ist zweigeteilt. Eine Sonde umkreist den Mars, eine weitere sollte auf ihm landen. Beide mussten mehr als nur sauber sein, sondern rein. Denn unter keinen Umständen dürfen sie als Raumtransporter für irdisches Leben dienen. Bakterien sollen keinesfalls als blinde Passagiere zum Mars reisen.
Entweder muss man sicherstellen, dass die Sonde nicht auf dem Planeten aufschlägt, oder man muss sicherstellen, dass die biologische Kontamination unter einem gewissen Grenzwert ist. Beide Möglichkeiten wenden wir auch an im Rahmen des ExoMars-Programms.
Egal welche Himmelskörper ESA, NASA und Co. besuchen, Sauberkeit ist bei all ihren Sonden oberstes Gebot. Nichts wäre Exobiologen peinlicher als die Schlagzeile »Leben auf dem Mars entdeckt«, ergänzt um die Unterzeile »Aber es stammt von der Erde«. Deswegen setzen Planetenschutzbeauftragte wie Gerhard Kminek von Europas Weltraumagentur ESA alles daran, kein irdisches Leben auf andere Himmelskörper zu verfrachten. An der University of London beschäftigt sich der Astrobiologe Ian Crawford mit dem Planetenschutz.
Es gibt eine internationale Vereinbarung darüber, wie Raumsonden beschaffen sein müssen, die andere Welten im Sonnensystem besuchen. Sie nennt sich Planetary Protection Protocol. In diesem Protokoll ist festgelegt, bis zu welchem Grad Sonden sterilisiert werden müssen. Ein Raumschiff, das auf dem Mars landen soll, muss sehr steril sein.
Steril heißt, die Sonde darf maximal 500.000 Sporen transportieren, die aus jeweils nur wenigen Zellen bestehen. Das sind weniger Bakterien, als sich auf der Erde in einer Flasche Wasser befinden. Um die Zahl möglicherweise mitreisender Mikroben darauf zu begrenzen, war die europäische Raumsonde ExoMars vor dem Start mehrmals mit verschiedenen Lösungsmitteln gereinigt worden, unter anderem mit 80%igem Alkohol. Diese Vorsichtsmaßnahmen wird Europas Weltraumagentur ESA für den zweiten Teil der ExoMars-Mission wiederholen. Sie wird 2020 starten, dann soll erstmals ein europäischer Rover über den roten Planeten rollen.
Den 2020-Rover, der sucht natürlich nach Leben. Und da müssen wir besondere Vorkehrungen treffen, um auszuschließen, dass wir natürlich am Mars irdisches Leben entdecken. Das heißt, die Teile des Rovers, die mit den Proben in Kontakt kommen, also Teile des Bohrers, die die Proben manipulieren und natürlich analysieren, müssen reiner und steriler sein als der Rest von den Raumfahrzeugen.
Die Amerikaner planen derzeit das Projekt Mars Sample Return, eine Mission also, in deren Verlauf automatisch Bodenproben vom Mars zur Erde transportiert werden sollen. In der kommenden Woche startet ein Film in den Kinos, der das Thema Planetary Protection aus diesem entgegengesetzten Blickwinkel betrachtet.
Ich bin Dr. David Jordan. Unser Auftrag ist es, eine Forschungskapsel vom Mars abzufangen. Das ist die erste Kapsel, die je von diesem Planeten zurückkehrt.
Wir haben hier den ersten Beweis für Leben außerhalb der Erde.
Bringt ihr den Marsianer zurück auf die Erde?
Nein, wir untersuchen ihn hier oben, wo es sicher ist.
In dem Science-Fiction-Streifen Life bringt eine Mars-Sample-Return, so wie von der NASA geplant, eine Bodenprobe des Mars zur Erde. Sicherheitshalber wird sie zunächst an Bord der Internationalen Raumstation aufbewahrt und untersucht. Denn gegen Krankheitskeime vom Mars wäre auf der Erde kein Kraut gewachsen, betont der Planetenwissenschaftler Ian Crawford aus London.
Wenn eine Probe des Mars zur Erde gebracht wird, müssen wir sie sterilisieren, bevor sie in die Atmosphäre eintritt. Das macht die Suche nach Leben auf dem Mars so kompliziert. Wir gehen zum Mars, um nach Mikroorganismen zu suchen, dann nehmen wir eine Probe und töten mögliche Mikroben ab, bevor wir sie in ein Labor auf der Erde bringen. Wir werden also immer nur abgestorbene Überreste von Marsmikroben untersuchen können.
Sieh nur, wie schnell es wächst. Jede einzelne Zelle ist eine Muskel- und eine Nervenzelle.
Wie intelligent ist das Ding?
Diese Wesen haben vor Millionen Jahren den Mars ausgelöscht. Wenn wir sie auf die Erde lassen,
riskieren wir das gesamte menschliche Leben.
Töten wir das Ding!
In 39 Minuten sind wir in der Umlaufbahn.
Wir überleben den Wiedereintritt nicht.
Aber das Ding könnte.
Bei all diesen Vorsichtsmaßnahmen des Planeten Erde stehen die Chancen somit nicht schlecht, dass die Schlagzeile Leben auf dem Mars entdeckt sich wirklich auf anderes Leben beziehen wird, als auf das, was irdische Sonden eingeschleppt haben. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht mit irdischem Leben in Kontakt kommt.
Schutz bei der Erkundung fremder Planeten, das war ein Beitrag von Guido Meyer.
Coated by the night, I am out of sight. When you're holding me, and as every fear I slowly disappear. When you're holding me. Doubtful case, but it all falls into place when you're holding me. We've got nothing to lose. No more.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Wie kann ein besseres Management von Wärme und Abwärme dazu beitragen, den Klimawandel zu verlangsamen? Intelligente Produktion von Wärme in regionalen Netzen und das Auffangen von Abwärme sind bekannte Möglichkeiten. Doch in Forschung und Alltag herrscht ein Wettlauf gegen die Zeit. Große Städte wie Hamburg tanken immer mehr Wärme auf. Die innerstädtische Verdichtung führt dazu, dass dort die Temperaturen in der Regel um ein paar Grad höher liegen als im grünen Umland. In besonders heißen Sommern ist das nach jüngsten Erkenntnissen für Menschen, die älter als 80 Jahre sind, sogar lebensbedrohlich. In Zukunft könnte dieser Wärmeinsel-Effekt allerdings sich noch verstärken. Wissenschaftler fordern deshalb eine spezielle Stadtplanung, die den Hitzestress vermindern soll. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie man die Wärme unter der Stadt zur Energiegewinnung nutzen könnte. Thomas Sambol über die Zukunft der Metropolen.
Sommer in Hamburg. Brütende Hitze liegt über der Metropole. In der Innenstadt sind die Temperaturen kaum noch erträglich. Selbst abends will die Wärme nicht weichen. Am Stadtrand hat sich die Hitze dagegen schon ein bisschen verzogen. Draußen in den grünen, fast ländlichen Walddörfern zum Beispiel schwitzen die Menschen jetzt deutlich weniger als in der City. Wie kann das sein? Gabriele Krugmann vom Deutschen Wetterdienst DWD nennt das den Wärmeinsel-Effekt.
Üblicherweise ist es so, dass in der Stadt zwischen 2 und bis zu 10 Grad höhere Temperaturen sind als im Umland an bestimmten besonderen Wetterlagen. Das sind jetzt die sommerlichen Hochdrucklagen mit wenig Wind, viel Sonne, wenig Bewölkung. Da ist es in der Stadt deutlich wärmer als im Land.
Das liegt vor allem an der dichten Bebauung der Stadt. Anders als die vielen grünen Wiesen und Wälder im Umland nehmen Beton, Steine, Asphalt und so weiter die Sonnenwärme auf und speichern sie. Abends und nachts wird diese Wärme dann wieder abgegeben, erklärt die Meteorologin Heinke Schlünzen. Sie ist Professorin an der Uni Hamburg.
Das ist quasi wie so ein Kachelofen, den die Stadt hat. Den heizt man ja auch an und dann dauert das eine ganze Zeit, dann sind die Steine aber warm und die geben die Wärme dann ab, obwohl gar kein Feuer mehr an ist. So ähnlich funktioniert die Stadt auch. Und das heißt eben, wenn der Antrieb, die Feuerung, die Sonnenstrahlung nicht da ist am Abend, dann haben wir immer noch eine größere Erwärmung der Stadt als im Umland.
Das Problem: Durch den Klimawandel wird es im Umland und in großen Städten wie Hamburg in Zukunft wahrscheinlich noch deutlich heißer. Bisher gab es laut DWD in der Stadt zum Beispiel 5 Sommertage und 2 heiße Tage mehr als im Umland, also Tage mit mindestens 25 bzw. 30 Grad Celsius Maxitemperatur. Bis 2050 könnte es nach Modellrechnung zusätzlich insgesamt bis zu 3 Sommer und 4 heiße Tage im Jahr geben. Auch die Zahl der sogenannten tropischen Nächte könnte steigen. Bislang kommt es nur etwa alle 2 Jahre einmal vor, dass es nachts nicht kühler als 20 Grad wird. In Zukunft könnte das jedes Jahr so sein. Heinke Schlünzen.
Also 20 Grad ist die Temperatur, ab der man dann eben weniger gut sich ausruhen kann beim Schlafen. Dann ist man quasi ein bisschen gestresster und das ist dann nicht mehr so gut für die Gesundheit.
Und Gabriele Krugmann vom Deutschen Wetterdienst ergänzt.
Die Warnungen werden häufiger, das nennt sich tatsächlich Hitzewarnung. Wir haben auch Warnungen vor Pollenflug. Das hat ja auch was damit zu tun, dass in Städten zum Beispiel dadurch, dass es wärmer ist, eher die Pollen fliegen, die relevanten. Und was in dem Fall auch noch eine Rolle spielt, ist der demografische Wandel. Die Leute werden älter und ältere Leute sind halt mehr empfindlich für besondere Wetterereignisse und dabei besonders für Hitze empfindlich. Und das muss man auch im Auge behalten.
Wird die Stadt immer wärmer, könnten sich möglicherweise auch neue Krankheitserreger ausbreiten, sagen die Wissenschaftler. Ihre Prognose? Bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnte es in Hamburg im Sommer über 44 Grad heiß werden. Ein Horrorszenario? Nicht nur, meint Heinke Schlünzen von der Uni Hamburg. In der Stadt gäbe es ja schließlich auch Tiere und Pflanzen, die von der zusätzlichen Wärme profitieren würden.
Zum Beispiel bei den Pflanzen ist, dass wir eine frühere Blüte haben. Ganz berühmt ist Lombardsbrücke, dieser Forsythienstrauch, der dort steht. Der blüht eben Wochen früher, als es im Umland der Fall ist, weil es wärmer ist in der Stadt.
Zudem wollen Wissenschaftler die Stadtwärme jetzt auch zur Energieerzeugung nutzen. Die Sonnenwärme wird nämlich nicht nur in Gebäuden, sondern auch im Boden darunter gespeichert. Auch in U-Bahn-Tunneln und Abwasserkanälen sammelt sich die Wärme. Diese Energiequelle wollen Forscher der Technischen Hochschule in Zürich nun anzapfen. Heinke Schlünzen.
Die Energie, die in den Boden geht, könnte man zum Beispiel versuchen zu nutzen, um über Wärmetauscher Wasser oder sonst was zu erwärmen und das in tiefere Schichten zu pumpen, dort zu lagern und im Winter über Wärmetauscher wieder rauszuholen. Das könnte man nutzen, ja. Das ist eine Idee, die es gibt.
Ob das eine gute Idee ist, muss sich allerdings erst noch zeigen, meint Heinke Schlünzen. Denn schließlich seien damit erhebliche Eingriffe in den Boden unter der Stadt verbunden. Welche Folgen das zum Beispiel für Hamburg hätte, müsste erstmal sehr gründlich untersucht werden.
Das sind Eingriffe in den Boden, das vielleicht dann dazu führt, dass die Bäume nicht mehr so gut wachsen. Und wir hätten ganz andere Folgen. Also man muss da sehr vorsichtig sein mit solchen Maßnahmen.
Warum also nicht lieber raus aus der Stadt mit der Hitze? Auch das ließe sich nämlich durchaus machen. Man braucht dafür nur eine passende Stadtplanung, betont Gabriele Krugmann.
Dass zum Beispiel die Grünzüge weiter erhalten werden, dass Frischluftschneisen nicht weiter abgebaut werden, sondern tatsächlich bei jeder Neubaumaßnahme geguckt werden muss, ist dieses grüne Gebiet tatsächlich eine Frischluftschneise, dann dürfen wir es nicht anfassen. Weil sobald denn diese Schneise zugebaut wird, ist in der ganzen Stadt eine Verschlechterung des Klimas zu erwarten.
Grünflächen, Parks und Bäume erhalten, frische Luft in die Stadt leiten, die die Wärme vertreibt, das will auch Uniprofessorin Heinke Schlünzen. Die hamburgische Stadtplanung verfolgt eine andere Strategie. Sie setzt auf innerstädtische Verdichtung, um möglichst schnell möglichst viel neuen Wohnraum zu schaffen. Das heißt, noch mehr Flächen werden überbaut und versiegelt, was den Wärmespeichereffekt weiter befeuern könnte. Heinke Schlinzen hält deshalb eine ganze Menge weiterer Anpassungsmaßnahmen für nötig, was die Stadtoberin durchaus ins Schwitzen bringen könnte.
Wenn man zum Beispiel Gründächer macht, und zwar nicht nur ein bisschen Rasen, der dann auch vertrocknet, sondern wirklich mit Vollvegetation, was kostenintensiver ist, weil man die Statik der Gebäude haben muss. Wir könnten auch den Asphalt ein bisschen heller machen, dann würde mehr Sonnenenergie reflektiert werden. Dann wird auch nicht mehr so viel im Boden gespeichert. Es gibt ganz andere Methoden, das zu vermeiden. Wir müssen die Stadt nicht erwärmen.
Soweit der Bericht von Thomas Sambol. Um klimafreundlich zu leben, helfen die Einsparung von Energie und ihre Wiederverwertung. Zum Beispiel geht bei vielen industriellen Produktionen nutzlos Wärme verloren, mit der eigentlich wieder neue Energie gewonnen werden könnte. Und es gibt bereits Technologien, die Abwärme, die sonst über Kamine oder Kühlsysteme verpufft, in Strom umwandeln. In diesem Bereich wird viel geforscht, nicht nur um damit Unternehmen Technik an die Hand zu geben, mit der sie die Energiekosten senken können, sondern auch, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Michael Kurt hat mit Forschern der Universität Bayreuth gesprochen.
Das beste Beispiel für die Verschwendung von Abwärme ist die gute alte Glühbirne, die nur 5% ihrer Energie in Licht umwandelt. Die restlichen 95% werden bzw. wurden als Wärme in die Umgebung abgegeben. Mittlerweile gibt es mehr oder weniger gute Alternativen für die Glühbirne, aber in manchen Bereichen, zum Beispiel bei der industriellen Produktion, ist die Verschwendung von Abwärme immer noch an der Tagesordnung. Experten gehen davon aus, dass weltweit rund 50% der Energie als Abwärme ungenutzt verloren geht. Konkrete Zahlen für Deutschland gibt es leider nicht, so Dieter Brüggemann, Direktor des Zentrums für Energietechnik an der Universität Bayreuth.
Was man macht, ist, dass man einzelne Branchen untersucht, dass man anhand von repräsentativen Industriebetrieben Hochrechnungen anstellt. Und diese Hochrechnungen sagen, dass in Deutschland das Potenzial irgendwo im Gigawattbereich liegt. Das heißt also in einem Bereich, bei dem große Kraftwerksanlagen existieren.
Am besten wäre es sicherlich, Abwärme zu vermeiden. Am zweitbesten, wenn möglich, den Betrieb und die Nachbarschaft mit Nahwärme zu versorgen. Wo das nicht geht, ist die Produktion von Strom aus Abwärme der effektivste Weg. Entscheidend dafür, ob sich das Recyceln von Abwärme lohnt, ist nicht nur die Wärmemenge, sondern auch die Temperatur. Manche Unternehmen kommen daher eher dafür in Frage als andere. In der Fahrzeugindustrie, in der optischen Industrie, im Maschinenbau oder bei kunststoffverarbeitenden Unternehmen könnte mit Abwärme gut Strom erzeugt werden. Professor Brüggemann kennt weitere Adressaten dieser Technologie.
Insbesondere verarbeitende Industrie wie im Bereich Zement, Glas, Aluminium, Eisen, also im Metallbereich, haben sowohl große Mengen wie auch genügend hohe Temperaturen. Die sind also vor allen Dingen interessant.
Und das erst recht vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungsergebnisse aus Bayreuth. Bis zu 75% der industriellen Abwärme könnten nämlich jetzt in Strom umgewandelt werden. Dieser Spitzenwert wurde im Forschungskraftwerk der Universität Bayreuth erreicht. Trotz dieser ingenieurtechnischen Leistung wird sich in der Industrie die Nutzung der Abwärme in engen Grenzen halten.
Hierauf hat sich die Industrie bisher nicht konzentriert. Das liegt daran, dass man natürlich in Deutschland vor allen Dingen an zentraler Stromversorgung interessiert war und sich darauf konzentriert hat. Wenn man dezentral, das heißt in einem einzelnen Werk, Strom erzeugen will, braucht man eben für kleinere Mengen auch kleinere Turbinen.
Genau daran wird in Bayreuth geforscht. Einer der Forscher dort, Markus Preisinger, der Technologien zur Stromerzeugung entwickelt.
Wir versuchen jetzt insbesondere eben auf die kleinen ORC-Turbinen zu gehen, um auch geringe Abwärmemengen noch nutzen zu können.
ORC, hinter dieser Abkürzung steht der Begriff Organic Rankine Cycle, also die Nutzung eines organischen Hilfsmittels, einer Lösung, die verdampft und unter Druck in eine Turbine gepresst wird, wodurch ein Generator Strom produzieren kann. In der Universität Bayreuth wird daran geforscht, welche Lösung für kleinere Turbinen optimal ist, und sie glauben, ein solches Arbeitsfluid gefunden zu haben: Hexamethyl-Disiloxan.
Es kommt sehr häufig in der Kosmetikindustrie zum Tragen. Es ist nur unbekannt in der Wärmeübertragung. Und hier sind eben mehrere Studien gelaufen, die solche Dinge erforschen.
Statt in Kosmetika, Seifen oder Waschmitteln soll dieser Stoff jetzt im Rahmen des Abwärmerecyclings zu neuen Ehren kommen. Doch noch führt die Abwärmerückgewinnung in Industrieanlagen ein eher stiefmütterliches Dasein. Zwar gibt es einige Zementbetriebe, Papierhersteller oder Nutzer von Glühöfen, die mit ihrer Abwärme Strom produzieren und damit Energiekosten einsparen, aber eigentlich hat sich diese Technologie nur in den Bereichen Geothermie und in Bioheizkraftwerken durchgesetzt. Der Grund, so Preisinger:
In der industriellen Abwärme haben wir immer das Problem, dass wir sehr stark abhängig sind vom Öl- und Gaspreis, der gerade vorherrscht. Das heißt, je höher der Öl- und Gaspreis ist, desto wirtschaftlicher wird es, Abwärme zu nutzen. Bei den geringen Öl- und Gaspreisen ist die Wirtschaftlichkeit von OAC-Anlagen eingeschränkt. Nur wenn wir jetzt nicht daran forschen, effiziente Lösungen zu generieren, werden wir auch bei einem Anstieg der Öl- und Gaspreise keine Technologie haben, die man dann einsetzen kann.
Von der Serienproduktion effektiver Turbinen ist man daher noch weit entfernt. Der Direktor des Zentrums für Energietechnik, Dieter Brüggemann, glaubt nicht, dass sich derzeit viele Industriebetriebe diese teure Technik leisten können. Aber wir alle würden vom Einbau solcher Anlagen profitieren.
Wenn die Umwelt geschont wird, und das ist ja in diesem Fall eindeutig der Fall, dann ist eben die Frage, wer hat den Nutzen davon? Den Nutzen haben wir alle.
Denn weniger Ausstoß von Kohlendioxid schont das Klima. Daher, so auch Markus Preisinger, sollte es Vergünstigungen für die Industrie geben.
Was nicht ganz ersichtlich ist, wieso es zum Beispiel für Windstrom, für Solarstrom, für geothermischen Strom Einspeisevergütungen gibt. Für die Stromerzeugung aus industrieller Abwärme, was eigentlich ja auch ein Abfallstoff ist und eine reine CO2-Einsparung bedeutet, gibt es keine Einspeisevergütung.
Doch auch wenn hier politisch die Weichen neu gestellt würden, bleibt Forschungsbedarf. Schwankungen in der Produktion müssen besser ausgeglichen und energieeffektiver zwischengespeichert werden. Wenn dann noch dezentrale Energiesysteme erfolgreich miteinander vernetzt werden, könnte, so zumindest die Bayreuther Forscher, die Energiewende gelingen.
Michael Kurt über den Nutzen industrieller Abwärme.
Here we are, still together. We are one. So much time wasted playing games with love. How many times did we give up? But we always work things out. But all my doubts and fears kept me wondering if I'd always, always be in love.
Stetig steigender Wärmebedarf einerseits, mehr technologische Möglichkeiten zur Rückgewinnung andererseits. Was kann die Wissenschaft dazu beitragen, damit deren Erkenntnisse möglichst schnell in die Praxis gelangen? Die Europa-Universität Flensburg ist Partner in einem EU-Projekt, das mit geografischen Studien und Energiesystemanalysen Lösungen für die Zukunft sucht, damit die Energiewende gelingt. Dort arbeitet Professor Bernd Möller in der Abteilung Energie- und Umweltmanagement. Ich habe ihn zunächst gefragt, was der neue paneuropäische thermische Atlas mit dem Namen PETA 4 zeigt.
Der paneuropäische thermische Atlas zeigt den Wärmebedarf und den Kältebedarf in Europa in sehr großer geografischer Auflösung, einem Hektar pro Zelle. Er will beschreiben, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Wärmebedarf und den Kältebedarf zu decken, zum Beispiel durch Fernwärmenetze, durch Wärmepumpen, durch verschiedene Heizungssysteme. Das Problem ist, dass der Überblick auf europäischem Niveau über die Wärmeversorgungsstrategien, die es in den einzelnen Mitgliedsländern gibt, dass der fehlt. Und erst im letzten Jahr hat die Europäische Kommission eine Wärme- und Kälteversorgungsstrategie veröffentlicht, die aber noch viele offene Stellen hat und viele Lücken aufweist. Obwohl der Wärmebedarf 50% des Wärmebedarfs, des gesamten Energiebedarfs Europas ausmacht, gibt es also hierfür keine klare Strategie. Und das wollen wir ändern.
Wie weit ist denn das Wissen über den Wärmebedarf in Europa verbreitet.
Wir wissen zwar auf nationaler Ebene, wie viel Wärme verbraucht wird, wir wissen das auch auf Haushaltsebene, nur das Zwischenglied dazwischen, also wie sieht es in einer Stadt aus, wie ist in einer Region der Wärmebedarf verteilt, darüber gibt es sehr wenig Wissen. Ein Wärmeatlas ist keine Erfindung, die wir jetzt gemacht haben. Wärmeatlanten gibt es seit 40 Jahren, aber so gibt es die in Deutschland zum Beispiel immer nur für einzelne Städte. Und wir versuchen das mit dem Projekt Heat Roadmap Europe, mit dem Werkzeug PETA zu ändern, indem wir halt für ganz Europa hochgrafisch aufgelöst den Wärmebedarf beschreiben und auch Wärmeversorgungsoptionen versuchen zu kartieren.
Man kann also, wenn man das im Internet online aufruft, das ist ja kostenlos möglich, praktisch in jede Stadt, in jede Straße hineinzoomen auf ganz kleine Ausschnitte, geografische Ausschnitte und dort genau sehen, welcher Wärmebedarf, welche Wärmeversorgung stattfindet.
Ja, jeder Stadtteil ist vielleicht richtig und jede Stadt, aber unser Ziel ist eigentlich nicht, das für jede Straße zu machen oder für jedes Haus. Das können wir nicht. Wir haben versucht, das für ganz Europa zu machen und da ist natürlich die Datengrundlage begrenzt. Es reicht aber aus, das auf regionaler und lokaler Ebene machen zu können.
Versorgung aus 100% erneuerbarer Energie ist ein Ziel, das ja für viele Städte vorerst noch ein Traum bleibt. Insbesondere der Strombedarf im Transportbereich kommt noch aus konventionellen Quellen. Der Wärmeatlas setzt dagegen auf intelligente Verknüpfungen. Wie soll das zum Beispiel bei den starken Schwankungen, die wir haben bei der Wind-, Sonnen- und Wasserenergie funktionieren?
Der Wärmesektor kann gerade die Schwankungen durch die erneuerbaren Energien erzeugt ausgleichen. Wärme ist wesentlich günstiger zu speichern als Elektrizität. Und dann, wenn wir Überschuss haben in der Stromerzeugung durch Wind- und Solarenergie, kann man die in Wärme umwandeln, in großen Tanks speichern und für später aufbewahren. Und das funktioniert ganz gut, nur es erfordert, dass wir Stromsektor und Wärmesektor und später auch Transportsektor, die Industrie, miteinander verknüpfen. Und diese Verknüpfung kann geschehen zum Beispiel durch Konvertierung von Strom in Wärme, von Strom in Kraftstoffe.
Kommen wir zu dem alten Gegensatz. Besonders hier in Deutschland ist er ausgeprägt. Es gibt 4 große Energieanbieter. Sie setzen lieber auf große Kraftwerke und den Transport von Energie über weite Entfernungen, obwohl das ja mit Effizienzverlusten verbunden ist. Was können Sie in Ihren Modellen, die ja auch der Politikberatung dienen sollen, dem entgegensetzen?
Es geht darum, dass man Lösungen finden kann, wie man fluktuierende regenerative Energiequellen besser einpassen kann. Und wir finden, das kann man besser durch eine Sektorintegration, zum Beispiel den Wärmesektor, den Transportsektor machen, als durch große Kraftwerke. Die sind da sehr unflexibel.
Sie setzen also auf lokale Produktion von Energie mit einer regionalen Verknüpfung, zum Beispiel durch einzelne Stadtwerke.
Wie man das genau organisiert, dazu äußern wir uns zunächst nicht. Aber es ist natürlich richtig, dass viele regenerative Energiequellen, vor allen Dingen der Wärmemarkt, immer lokal sind. Es gibt lokal schwankende Windenergiepotenziale, es gibt lokal schwankenden Wärmebedarf. Also wenn wir den Wärmebedarf decken wollen, dann geht das nur, indem wir uns anschauen, wie man lokal Wärme erzeugen kann. Wärme lässt sich schlecht über große Abstände transportieren.
Wie ist denn der technologische Stand einzuschätzen für Anwendungen, die es in der Praxis im Alltag schon gibt, zum Beispiel Neubaugebiete in Deutschland? Oft findet man keine Alternative zu den Wärmepumpen, dann gibt es dort aber wieder Beschwerden. Ein andauernder Brummton sorgt bei den Nachbarn für Streit. Wie können zum Beispiel Wärmepumpen technologisch verbessert werden, dass sie leiser arbeiten?
Indem man die Wärmepumpen nicht unbedingt im Haus hat, sondern dass Wärmepumpen eben als Bestandteil eines Fernwärmewerks angewendet werden. Gleichzeitig ist es dann einfacher, Abwärme aus Kraftwerken, aus der Industrie zu nutzen, indem sie in ein großes Fernwärmenetz eingespeist werden, wo sie eben auch saisonal durch andere Quellen ergänzt werden können. Und dann gibt es noch andere Wärmequellen, regenerative Wärmequellen, wie zum Beispiel die Geothermie oder die Solarthermie.
Gibt es so etwas wie eine Faustformel im Hinblick auf den angestrebten Klimaschutz, auf die Energiewende hier bei uns in Deutschland? Wir wollen ja Vorreiter sein in Europa und auch international. Wo würden Sie sagen, kann Wärme am meisten ersetzen an anderen Energiequellen und damit den CO2-Ausstoß senken helfen?
Man muss das Energiesystem als Ganzes ansehen. Und wenn wir etwa 40-50% unseres gesamten Internetbedarfs als Wärme nutzen, muss man sich überlegen, wie kann man diese Wärme aus Quellen nutzen, die anderswo liegen, zum Beispiel in der Stromerzeugung, in der Industrie, diese Abwärme nutzen, wie kann man den Rest decken. Und zunächst muss man in Energieeffizienz denken. Wir können bis zu 30-60% des bestehenden Wärmebedarfs einsparen. Wir können den Rest dann durch regenerative Energien decken. Das heißt, wenn wir nicht Energieeffizienz mit einrechnen, Energieeffizienz in den Gebäuden, in den Wärmebereitstellungstechnologien, dann werden wir das Ziel von 100% erneuerbaren Energien auch nicht erreichen.
Das war Professor Bernd Möller von der Europa-Universität Flensburg. Und soweit unser Schwerpunkt zum Stand der Wärmeforschung. Die Musik in der Sendung kommt heute von Yanda. Die CD mit dem Titel »The Other You« erschien bei So und So.
I don't want them to steal all of those secrets never meant to reveal. Carry the weight you're pretending to bear and cling to the daylight as if you don't care, if you don't care.
Multitasking, so lautet eines der Stichwörter für den modernen Arbeitsprozess. Das bedeutet, man soll sich nicht nur einer Aufgabe widmen, sondern verschiedene Aufgaben unter Umständen gleichzeitig erfüllen. Je flexibler man ist, desto besser. Doch diese Gleichzeitigkeit von Aufgaben führt auch zu einem Dilemma zwischen Stabilität und Flexibilität. Was aber passiert, wenn man zwangsläufig die Aufgaben häufig wechseln muss? Dieser Frage sind Psychologen der Universität Regensburg nachgegangen. Annette Eversberg stellt das Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor.
Eigentlich möchte man mit dem Putzen der Wohnung endlich fertig werden. Da klingelt das Telefon, die Nachbarin klopft an der Tür, man wird immer wieder abgelenkt. Deshalb kennt fast jeder so oder so ähnlich die Situation, die Gesine Dreisbach vom Lehrstuhl für Psychologie der Universität Regensburg beschreibt.
Wenn ich bei mir im Büro sitze und die Tür offen ist, dann habe ich das nicht vollständig im Griff, ob Studenten an der Tür aufscheinen und eine Unterschrift erbeten und das Telefon klingelt und eine E-Mail beantwortet werden möchte, dann bin ich sozusagen im Reaktionsmodus.
Die Arbeit, die man beenden möchte, muss unterbrochen werden. Nur wenn man alle Ablenkungen ausschaltet, kann man weiter konzentriert an ein und derselben Sache arbeiten, Gesine Dreisbach.
Wir haben es ein Stück weit im Griff, aber natürlich nicht vollständig. Und das wäre auch gar nicht sinnvoll, weil natürlich wir gar nicht wissen, und das macht sozusagen dieses Dilemma aus, wann möglicherweise relevante Umweltinformationen hereinkommen, die es auch sinnvoll machen, dass ich meine aktuelle Aufgabe unterbreche und mich eher dem streitenden Kind oder dem Feueralarm widme.
Praktisch in jeder Sekunde befindet man sich in diesem Dilemma zwischen Stabilität und Flexibilität, wie die Kognitionspsychologen dies nennen. Wie es mit der Flexibilität steht, das wollte Kerstin Fröber, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Psychologie der Universität Regensburg, genauer wissen.
Bisherige Forschung hat eben gezeigt, dass man oft, wenn man die absolut freie Wahl hat, dann eben eher zu Stabilität neigt. Und die Frage ist jetzt eben, wie können wir dann auch Flexibilität fördern, wenn das an sich eigentlich erstmal nicht das bevorzugte Verhalten ist.
Jeder hat so seine Lieblingsaufgabe und neigt dazu, sich vor allem damit zu beschäftigen. Zumal, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass ein Wechsel auch Probleme bereiten kann, Kerstin Fröber.
Typischerweise geht der Aufgabenwechsel immer mit Kosten einher. Das heißt, man wird erstmal langsamer sein und man ist auch fehleranfälliger. Und das nennt man eben in der Psychologie die Wechselkosten.
Nicht zu wechseln erscheint also sicherer zu sein. Doch die Konzentration auf eine einzige Aufgabe kann auch zu starren Verhaltensmustern führen. Mit einem einfachen Test haben die Wissenschaftlerinnen versucht herauszufinden, wie flexibel Menschen sind, wenn sie dazu gezwungen werden oder wenn sie es danach freiwillig tun, Gesine Dreisbach.
Wir haben verschiedene Gruppen gebildet und je häufiger die Versuchspersonen gezwungen wurden zu wechseln, also nicht die freie Wahl hatten, umso häufiger haben sie, wenn sie dann die freie Wahl hatten, auch freiwillig gewechselt.
Gefördert wird der Wechsel, wenn dafür eine Belohnung winkt.
Dazu gibt es auch eine Reihe von Forschungen und wir haben hierzu auch Selbststudien durchgeführt. Was wir sagen können, ist, dass die Aussicht auf Belohnung erstmal das Verhalten verbessert. Das heißt, wir werden schneller, wir geben uns mehr Mühe, wir strengen uns mehr an. Interessant ist aber auch, gerade was die Wechselbereitschaft angeht, dass offenbar Belohnungswechsel, und zwar egal, ob die Belohnung steigt oder sinkt, die Wechselbereitschaft erhöht.
Wo die Aussicht auf Belohnung hoch ist, steigt auch die Flexibilität. Aber auch wenn die Belohnung sinkt, dann sind die Versuchspersonen bemüht, wieder mehr zu bekommen. Bei gleicher Belohnung, selbst wenn sie hoch ist, wird das Verhalten eher starr. Menschen sind durchaus in der Lage, auf neue Aufgaben zu reagieren. Und wenn sie dazu gezwungen sind, noch etwas mehr. Multitasking ist möglich, aber, so Gesine Dreisbach,
die Kunst ist tatsächlich, diese Balance herzustellen. Und zwar so, dass ich meine aktuellen Aufgaben ideal verfolgen kann und gleichzeitig aber noch die nötige Offenheit habe, auf wirklich relevante Veränderungen zu reagieren und möglicherweise dann auch mein Ziel zu ändern. Wir wissen, dass Multitasking in der Regel immer mit Kosten und erhöhter Fehleranfälligkeit einhergeht. Andererseits, manche Aufgaben würden wir vielleicht gar nicht tun, wenn wir nicht parallel dazu auch noch etwas anderes tun könnten, was die aktuelle eigentliche Aufgabe vielleicht etwas angenehmer gestaltet.
Die Wissenschaftlerinnen betonen, dass es sich bei ihrer Studie zunächst um Grundlagenforschung handelt. Denn die Frage ist, ob der Wechsel der Aufgaben auch dann stattfindet, wenn wir es nicht gezwungenermaßen tun, sondern absolut freiwillig. Oder fallen wir in starre Verhaltensweisen zurück, was das Multitasking eher erschweren würde. Geklärt werden soll aber auch, ob Menschen im Alter weiter flexibel sein können, zumal immer mehr ältere Menschen auch über die Rente hinaus einer Berufstätigkeit nachgehen. Dazu gibt es nämlich erstaunlich wenige Erkenntnisse. Bisher urteilt man vor allem aufgrund von Veränderungen im Gehirn, so Kerstin Fröber.
Da ist die Idee im Moment dahinter, dass Flexibilität ist eben ein Teil der sogenannten kognitiven Kontrolle und die ist im präfrontalen Kortex angesiedelt. Und das ist quasi eine Struktur im menschlichen Gehirn, die mit am meisten vom Alter beeinträchtigt ist. Also wo es quasi auch bei einem gesunden, natürlichen Alterungsprozess zu Degenerationen kommt, dass wir einfach weniger flexibel sind.
Doch man weiß auch, dass neuronale Verbindungen bis ins hohe Alter gebildet werden. Der Mensch bleibt lernfähig. Psychologin Gesine Dreisbach von der Universität Regensburg.
Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir uns in Zukunft anschauen wollen, ob wir da tatsächlich gezielt, beispielsweise durch Belohnungen, dieses Verhalten tatsächlich flexibler machen können.
Annette Eversberg über Multitasking und die Folgen.
Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Well, it's my time coming. I'm not afraid, afraid to die. My fading voice.
Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ist der wichtigste Forschungsförderungspreis in Deutschland. Die Auszeichnung für 10 Wissenschaftler ist mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotiert. In diesem Jahr geht ein Leibniz-Preis zum dritten Mal in Folge nach Göttingen. Der Biochemiker Lutz Ackermann wurde für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der organischen Chemie ausgezeichnet. Jürgen Jenauer hat ihn getroffen.
Ackermann ist bereits der dritte Göttinger Wissenschaftler in Folge, der einen Leibniz-Preis erhalten hat. Im vergangenen Jahr ist die Biochemikerin und Direktorin der Abteilung Physikalische Biochemie am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Marina Rodnina, für ihre Arbeiten an Ribosomen ausgezeichnet worden. Ein Jahr zuvor der Mediziner und Neurowissenschaftler Tobias Moser für seine Forschung am Innenohr und damit der Grundlage des Hörens. Und auch für Lutz Ackermann ist der Preis eine Ehre.
Ich war hoch erfreut. Ich war gerade auf einer Tagung in England, aber es war eine tolle Auszeichnung. Auch ein Stück weit natürlich stolz gemacht, aber auch demütig. Also mit so einem Preis kann man nicht rechnen, nicht kalkulieren und von daher war ich umso erfreuter.
Eigentlich ist Lutz Ackermann ein ziemlich normaler Typ. Nicht unbedingt jemand, der aussieht, wie man sich einen internationalen Spitzenforscher vorstellt. Was er und sein Team entwickeln, gehört allerdings schon eher in die Liga der Dinge, die sich nicht auf Anhieb begreifen lassen.
Das beginnt mit zum Beispiel der Medikamentenentwicklung, wo wir Verfahren entwickelt haben, die genutzt werden, um blutdrucksenkende Mittel zu synthetisieren, die es ermöglichen, Antikrebsmittel zu synthetisieren, bis über die chemische Industrie hin zu Anwendungen in den Materialwissenschaften.
Es geht um katalytische Aktivierung von Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen. Oder um es einfacher auszudrücken, Ackermann bringt Stoffe dazu, miteinander zu reagieren, die das normalerweise eben nicht so einfach tun würden. Es sei ein bisschen so,
dass man quasi molekulares Lego betreibt. Also zwei Lego-Bausteine, die man aneinander miteinander verbinden kann, dadurch, dass diese Lego-Bausteine normalerweise kleine Aussparungen haben. Und das sind diese funktionellen Gruppen dieser Aussparungen. Was wir jetzt versuchen, ist, ohne diese funktionellen Gruppen auszukommen und trotzdessen diese Bausteine miteinander zu koppeln. Und das ist uns gelungen und das freut uns auch sehr.
Der Trick dabei ist, nachhaltig zu arbeiten und möglichst wenig giftige, also toxische Abfallstoffe entstehen zu lassen. Ackermann und sein Team schlagen deswegen neue Wege in der Chemie ein. Es geht darum, Grundlagenforschung zu betreiben, um möglichst ressourcenschonend beispielsweise neue Medikamente oder Pflanzenschutzmittel herzustellen. Ressourcenschonend deshalb, weil die Forschungen auch darauf zielen, nachwachsende Rohstoffe zu benutzen, um komplexe chemische Verbindungen herzustellen.
Ein Ansatz war sicherlich, dass die Art und Weise, wie molekulare Synthese betrieben wird, häufig eine große Menge an Abfallprodukten generiert. Und wenn man das im großen Maßstab macht, dann produziert man sehr große Mengen an Abfallprodukten, die zum Teil toxische Metalle enthalten. Das war ein Aspekt, der mich besonders interessiert hat, Verfahren zu entwickeln, wie das vermieden werden kann. Was eben zum einen dazu führt, dass man umweltfreundliche Verbindungen herstellt, auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, komplett neue Verbindungen überhaupt zugänglich zu machen.
Ackermann betont, dass der Gewinn des Leibniz-Preises ohne sein Team nicht möglich gewesen wäre. Dr. Svenja Waratz ist eine davon. Sie sagt, das Team nennt das selbst grüne Chemie.
Die Idee dafür ist halt, dass wir sozusagen ein Vermittlermolekül haben, das nennt sich dann den Katalysator. Der dockt dann halt sozusagen an dem Molekül an und macht das reaktiv, damit das dann mit dem anderen Molekül reagieren kann. Und nach der Reaktion, also wenn die beiden Moleküle verbunden sind, dann ist dieser Katalysator wieder frei und kann sozusagen zu dem nächsten Molekül gehen. Und dadurch hat man halt wirklich nur kleine Mengen von diesem Katalysator und das macht das Ganze dann auch so grün.
Waratz betont, der Leibniz-Preis sei einerseits eine große Ehre, andererseits ebne er aber auch den Weg, um noch ein bisschen weiter als bisher zu denken.
Also eine Idee ist zum Beispiel, dass man Licht oder auch elektrische Energie benutzt, um die Reaktion durchzuführen und dadurch halt einfach auch weniger Abfall bekommt. Also ich denke, da ist ein großer Bereich, den wir da bearbeiten können.
Ziel des Leibniz-Programms, das es bereits seit mehr als 30 Jahren gibt, ist es, die Arbeitsbedingungen herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verbessern. So heißt es bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG, die den Preis vergibt. Vor allem sollen aber auch durch das Preisgeld die Forschungsmöglichkeiten gesichert und erweitert werden. Lutz Ackermann hat jedenfalls schon klare Vorstellungen, wie das Preisgeld eingesetzt werden soll.
Ich werde das Geld nutzen, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Wir werden uns weiterhin mit der organischen Chemie beschäftigen und hier insbesondere damit Verfahren zu entwickeln, die explizit umweltfreundlichere Methoden entwickeln, Verfahren entwickeln, um Verbindungen zu synthetisieren, die man zum Beispiel als Medikamente, als Pflanzenschutzmittel oder als funktionale Materialien verwenden kann.
Und da gäbe es noch einiges zu tun, so Ackermann, zum Beispiel die Entwicklung ganz neuer Stoffe.
Ja, es ist ein spannendes Feld. Also ich bin sehr begeistert, auch was die Zukunftsaussichten dieses Wissenschaftsfeldes angeht. Es gibt vielfältige weitere Möglichkeiten. Ein Feld ist sicherlich die Materialwissenschaft, also um letztendlich Kunststoffmaterialien ebenfalls über diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungsaktivierung zu synthetisieren, wodurch es nicht nur gelingt, die überhaupt anzuwenden, sondern auch komplett neue Materialien sollten dadurch zugänglich sein.
Deutschlands wichtigster Forschungspreis ist immerhin ein ganz kleiner Fingerzeig, dass da noch etwas kommen könnte. Schließlich haben insgesamt 7 Leibniz-Preisträger später auch eine Einladung nach Stockholm vom Nobelpreiskomitee bekommen. Übrigens, unter diesen 7 waren wie zufällig auch 2 Göttinger, die Leibniz- und Nobelpreisträger Erwin Näher und Stefan Hell.
Soweit der Beitrag von Jürgen Jenauer.
but I say it.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wissenschaftler der Universität Rostock haben eine neue Art von Meeresborstenwürmern entdeckt. Die etwa 2 Zentimeter großen Tiere wurden fast zeitgleich in den Niederlanden, der Ostsee und dem Asowschen Meer an der russischen Krim gefunden. Die Tiere konnten sich wahrscheinlich durch den Schiffsverkehr ausbreiten. Es handelt sich um sogenannte Neozoen, so werden Tierarten bezeichnet, die unbeeinflusst oder beeinflusst durch den Menschen in ein Gebiet gelangen, in dem sie ursprünglich nicht heimisch waren. Genetische Untersuchungen ergaben bei allen Funden gleiche DNA-Sequenzen. Festsitzende Meeresborstenwürmer besiedeln alle Lebensräume im Meer und leben meist von Plankton oder Gewebe, während freilebende Borstenwürmer sich vorwiegend räuberisch und von Aas ernähren. Immer wieder werden neue Tierarten entdeckt. Jährlich sind es weltweit etwa 15.000 neue Tierarten, überwiegend allerdings Insekten. Das weltgrößte Korallenriff Great Barrier Reef vor Australiens Küste ist nach Einschätzung von Forschern nur noch mit einem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel zu retten. Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität und Fischverbote allein könnten die sogenannten Korallenbleichen nicht mehr aufhalten. Große Teile der Korallenstöcke des 2300 Kilometer langen Riffs seien bereits tot. Bei ersten Kontrollflügen in diesem Jahr wurden neue schwere Schäden entdeckt. Als einer der Gründe gilt, dass die Wassertemperaturen um bis zu 4 Grad höher lagen als sonst. Korallen sind Nesseltiere, die mit Algen in einer Gemeinschaft leben. Bei hohen Temperaturen werden die Algen giftig, dann stoßen die Korallen sie ab und verlieren ihre Farbe. Die Studie der James Cook Universität erschien in der neuen Ausgabe von Nature. Eine in unseren Wäldern lebende Hornmilbe wehrt sich mit hochgiftiger Blausäure gegen Feinde. Die winzige Milbe ist das bisher einzig bekannte Spinnentier, das Blausäure zur Verteidigung nutzt. Die Giftproduktion erfolgt über Drüsen. Diese sondern einen Stoff ab, aus dem sich zusammen mit dem Speichel des Angreifers Blausäure bildet. Die Hornmilbe findet sich in Moospolstern, Totholz und Laub. Blausäure wiederum gehört zu den stärksten bekannten Giften. Die fast farblose Flüssigkeit wird bei 25 Grad gasförmig und blockiert die Atmung. So tritt in kurzer Zeit der Erstickungstod ein. Forscher der TU Darmstadt haben ihre Ergebnisse in Proceedings of the National Academy of Science USA veröffentlicht.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
I turn my head, and how come I'm deeply moved within whenever your name is said? Da dum da dum da ga da ga da dum ga da ga da dum ga da ga da dum da dum da dum da ga da ga da dum ga da ga da dum. Oh love, how come you are appearing wherever I turn?
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
3D-Drucker haben in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen den Markt verändert. Mit ihnen kann man auch Werkzeuge herstellen, Schmuck, Kunst, Bauteile für Maschinen oder auch Prothesen, zum Beispiel Arm-, Hand-, Bein- oder Augenprothesen. Die gedruckten Gegenstände bestehen aus Plastik oder anderen künstlichen Materialien. Doch weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, mit Hilfe des 3D-Drucks auch organisches, menschliches Gewebe herzustellen. US-amerikanischen Forschern ist es zum Beispiel vor kurzem gelungen, ein Ohr aus gezüchteten Körperzellen zu drucken. Das Problem dabei? Bisher sterben die gedruckten Zellen relativ schnell ab, denn ihnen fehlt Sauerstoff, den im Körper die Blutgefäße liefern. Um das künstliche Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen, haben Wissenschaftler der TU Dresden eine neue Methode entwickelt. Sie drucken menschliche Zellen zusammen mit Algen. Sie verwenden Chlorella-Algen, die auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Green Bioprinting nennen die Forscher ihr Verfahren. Lydia Beiswenger hat sich angeschaut, wie es funktioniert.
Eine weißliche, klebrige Flüssigkeit kommt aus Düsen von einem 3D-Drucker Und das Besondere ist, es entsteht dabei ein Gewebe, das aus menschlichen Zellen besteht. Und das ist der Arbeitsplatz von Felix Krujatz von der TU Dresden. Was genau erforschen Sie hier?
Diese künstlich erzeugten Gewebe leiden sehr schnell unter Sauerstoffmangel. Und wir haben hier den Ansatz gewählt, Algen als natürlichen Sauerstofflieferant, Sauerstoff, der über die Photosynthese bereitgestellt wird, zu nutzen, damit eben diese Gewebszellen nicht in diese Sauerstoffmangelbedingungen kommen.
Ein menschliches Gewebe mit Algen. Und hier haben wir also schon mal ein bisschen was gedruckt. Wir wollen mal gucken, wie der Herstellungsprozess von Anfang an losgeht, ne? Was man da genau machen muss.
Ja, na klar, wir machen das. Wir haben jetzt hier unsere viskose Flüssigkeit, die wir vorbereitet haben. Und das hier werden jetzt die Algenzellen dazugegeben.
Es ist nicht so ganz leicht zu rühren. Man merkt, die ist einigermaßen fest. Und das muss sie auch sein, weil es soll ja nachher eine Struktur gedruckt werden. Und wenn das zu flüssig wäre, dann würde alles auseinanderlaufen.
Ja, das ist im Prinzip eine Paste, die wird hergestellt, indem man verschiedene Zucker in Wasser löst und das Ganze quellen lässt. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie...
Lecker.
wie Apfeleis.
Also aus meiner Sicht geruchslos, ja,
relativ neutral. Diese Algenpaste füllen wir jetzt in so eine Kartusche.
Sieht aus wie eine Spritze.
Die kann dann in den 3D-Drucker eingespannt werden, um dann die Konstrukte herzustellen.
Genau, aber es fehlt ja noch eins. Jetzt haben wir ja nur die Paste mit den Algen. Wir brauchen auch noch eine Paste mit den menschlichen Zellen.
Genau.
Ja. Dann gehen wir mal die Zellen holen. Da müssen wir uns einmal hier umdrehen. Hier ist ein Schrank.
Ja, also das ist kein normaler Schrank, sondern das ist ein sogenannter Inkubator.
Die Biologin Anja Lode öffnet jetzt den Schrank.
Dort werden die Zellen bei 37 Grad, also bei Körpertemperatur, kultiviert. Und sie befinden sich, wie man hier sieht, in einer Flasche. Die Zellen heften sich auf dem Boden fest. Sie sind von einer Nährlösung bedeckt.
Auf 25 Milliliter, wie viele Zellen sind da drin?
In der Regel haben wir so 2 Millionen. Also ich gebe jetzt auf die Zellen eine Substanz, das sogenannte Trypsin, mit dem ich die Zellen, die am Boden anhaften, ablösen kann. Und wir kontrollieren, ob es funktioniert hat mit dem Mikroskop.
Also ich gucke auch mal ins Mikroskop rein und sehe da kleine durchsichtige Kügelchen, die in der Flüssigkeit schwimmen. Das sind die menschlichen Zellen. Ursprünglich im Knochenmark waren die, ne?
Ja.
Okay, so. Und das Ganze kommt jetzt in die Zentrifuge. Also Zentrifuge ist so ein Kasten, 1 Meter breit, 1,5 Meter hoch. Wie beim Karussellfahren werden die Teilchen an den Rand gedrängt, die Zellen in dem Fall, und bilden dann da so eine Art Paste, werden wir gleich sehen. Deckel oben geht auf und jetzt holen wir das mal raus und bin ich gespannt, wie das aussieht. Aha, jetzt haben wir hier unten so ein kleines weißliches Pellet.
Genau, ja, wir nennen das Pellet. Also da haben sich die Zellen sozusagen angesammelt und oben drüber sieht man die Nährlösung.
Wie ich es vorhin gemacht habe, verrührt jetzt Anja Lode diese Paste mit den Zellen.
Genau, anschließend können wir das dann in die Kartusche füllen.
Okay, jetzt macht Felix Krujatz hier den Drucker nochmal an. Dafür muss man hier einen Computer bedienen, weil das Ganze per Computer gesteuert wird.
Der Drucker legt jetzt einzelne Stränge ab in definierten Abständen.
So 2 mm Abstände sind das, ne? Ungefähr. 1,5 cm mal 1,5 cm sind diese Vierecke groß, die jetzt der Drucker hier druckt. Und zwar, indem er immer kleine Stäbchen ausdruckt, immer abwechselnd. Einmal kommt die Kartusche mit den Algen, dann wieder die Kartusche mit den Zellen und dadurch entsteht so ein viereckiges Gitter.
Wir haben hier eine Calciumchloridlösung und geben das über das Konstrukt in dieses kleine Gefäß. Und diese Calciumchloridlösung sorgt jetzt für die Stabilisierung dieser viskosen Flüssigkeit. Das wird jetzt 10 Minuten in diesem Zustand belassen. Dann können wir die Flüssigkeit wieder absaugen und aus dieser Pastenform ist ein relativ stabiles Konstrukt geworden.
In dem Döschen nebenan liegt schon ein fertiges Stück, das nehme ich mal in die Hand. Das ist gummiartig, sehr flexibel, man kann es also hin und her bewegen, aber man kann nicht mehr die Struktur richtig kaputt machen, wenn man drauf drückt. Und das Ganze könnte man vielleicht eines Tages in menschliches Gewebe einpflanzen, zum Beispiel wenn bei Verbrennungen Haut verloren ging. Wie lange dauert das denn, bis das Ganze dann medizinisch genutzt werden kann?
Bis man sozusagen zu einer klinischen Erprobung kommt. Also da würde ich sagen, vielleicht im Bereich von 3 Jahren, bis es dann wirklich zugelassen wird für die Behandlung. Das kann natürlich viele, viele Jahre dauern.
Natürlich müssen wir noch untersuchen, Was brauchen wir überhaupt an Algenmasse? Wie viele Algen brauchen wir, um eine bestimmte Menge an Sauerstoff herzustellen? Was brauchen auch die Humanzellen für Konzentration an Sauerstoff? Da gibt es sicherlich noch viele Fragen, die offen sind.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Julia Beißwenger berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Yanda. Die CD mit dem Titel The Other You erschien bei So und So. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.